Gottes in unserer Mitte gewahr bleiben, ihr Lieben. Nichts ist wichtiger in einem Gottesdienst, als dass wir nicht nur wissen, dass Gott da ist, sondern dass wir Gott erleben. Und das fängt mit seiner Gegenwart an. Wie immer entscheidet unsere Haltung, ob wir etwas empfangen von ewigem Wert, was unser Leben ganz verändert, oder ob wir einfach noch den 365. Gottesdienst abgespult haben. Sind unsere inneren Haltungen und Motive, die den Unterschied machen können zwischen einem guten Gottesdienst und einer lebensverändernden Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Gelobt sei sein Name in Ewigkeit. Du bist hier, weil wir hier Gott verehren und den Sohn, den er gesandt hat, Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Ich freue mich, heute mit euch anzufangen, mehr über den Epheserbrief zu reden. Das habe ich da nicht drauf geschrieben. Aber tatsächlich ist es so, es ist ganz banal erstmal an der Oberfläche. Ich bin gebeten worden, über den Epheserbrief in ein, zwei Bibelstunden was zu machen und stürze mich gerade auf den Epheserbrief und frage mich natürlich, habe ich da was zu sagen? Kann ich da was sagen? Was soll ich da sagen? Wer kann? Und es ist so, dass ich wie die meisten wirklich überzeugt bin, dass der Epheserbrief das Meisterwerk des Paulus ist, was Theologie betrifft. Ja, es ist ein Werk, obwohl es an eine Gemeinde geschrieben ist, merkt man, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, jetzt nach Jahren die Offenbarung und die Einsichten, die er damals von Gott bekommen hat und die sein Leben so revolutioniert haben, jetzt Jahre, nachdem die Apostel seine Lehre bestätigt hatten, jetzt Jahre später, nachdem die Frucht seines Werkes schon stark da war, da nahm er sich dieser großen Gemeinde gegenüber. Man muss sich das vorstellen, Ephesus war das Zentrum, das war die Hauptstadt sozusagen der kleinasiatischen Region. Das war das Hamburg von Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das war... Ja, das war eine Hafenstadt, die, man schätzt, dass ein paar, zwei, drei Jahrzehnte später, als Johannes dort die Leitung hatte, der Älteste, die Gemeinde 90.000 Mitglieder hatte. Das ist also schon eine Gemeinde, wo man also auch weitergehen konnte. Und Paulus schreibt diese Abhandlung, kann man ja fast sagen, um deutlich zu machen, was Gott tatsächlich jetzt getan hat, was offenbar geworden ist. Und wenn man so einen Text hat, dann kann man ja gerade mit den ewig langen Sätzen, die der Paulus so formuliert, in Schwierigkeiten geraten, vor allen Dingen, weil es im Griechischen, in dem der Text verfasst ist, noch nicht mal Kommas so sehr gibt. Das heißt, manchmal weiß man gar nicht, wo fängt eine Sache an, wo hört sie auf. Und das kann schon mal dazu führen, dass man den Text mehrmals liest und mal das gut findet, mal das gut findet. Ist ja schön. Aber was man immer braucht, wenn man so etwas ein bisschen studieren und ergreifen will von solchen heiligen Schriften des Neuen Bundes, dann braucht man irgendwie eine Kurzformel oder einen Leitfaden. Und wisst ihr, was ich früher manchmal gemacht habe? Da habe ich mir die Kinderbibel, die Hoffnung für alle, genommen und habe geguckt, was schreiben die denn? Da habe ich, ach, darum geht's da. Entschuldigung. Ja, aber es war wirklich so. Beim Hebräerbrief, wenn man das in der Hoffnung für alle liest, begreift man endlich mal, was der da so als roten Faden drin hat. Und hier stützen wir uns im Epheserbrief, und darüber geht's auch heute ein bisschen, auf die innere Struktur, die Watchman Nee in einem berühmten Büchlein diesem Buch gegeben hat, dieser Abhandlung, nämlich sein bekanntes Büchlein Sitze, Wandle, Stehe. Ich habe schon überlegt, ob ich es aus Copyright-Gründen abändere, aber habe ich mir gedacht, also das geht auch so. Ja, ich darf diese Worte noch benutzen. Also das ist deswegen da Sitze, Wandle, Stehe, der Untertitel Himmel im Herzen. Denn nicht weniger als die Verlagerung der anbetungswürdigen Präsenz Gottes, die im Tempel der Juden war, die dort seit Jahrhunderten zelebriert wurden, ist die große neue Nachricht, ist diese Präsenz jetzt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Ort, wo Gott zu Hause ist. Und das sind natürlich gewaltige Veränderungen von einem äußeren Gottesdienst zu etwas, was unser ganzes Leben ergreift. Und da wollen wir doch direkt mal einsteigen. Und wir sind mit allem, mit unserem Denken sehr begrenzt. Was denken wir schon? Und wenn wir die Gedanken, die hier mitgeteilt werden, anschauen, dann ist es schon erstaunlich. Lasst uns einsteigen. Es sind, wie gesagt, nur Texte aus dem Epheserbrief. In der Regel, bis auf einen einzigen Vers am Ende, folge ich der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, b, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, c. Das ist direkt am Anfang so eine Art Richtung, die er zeigt. Wir müssen verstehen, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dass er grundsätzlich eigentlich nur zwei Themen immer behandelt. Nämlich einmal das Werk der Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz, wer Jesus Christus war, die Person Jesu Christi, dass er der Erlöser der Welt, der Heiland und der Messias der Juden ist. Und dann auf der anderen Seite seine Heiligungslehre. Also was wir dann als Erlöste verändern sollen, wie wir leben. Was viele Leute erleben in ihrem Christsein ist, dass wenn sie die hohen Maßstäbe christlicher Lehre anschauen, sie so wie ich Schweißperlen auf der Stirn bekommen. Wie soll ich sowas schaffen? Was uns immer wieder passiert, ist, dass wir, wenn wir ohne ein ausreichendes Fundament im Bereich der Erlösung und der Veränderungen, die in unser Leben durch Erlösung versuchen, diese hohen Maßstäbe zu leben, scheitern. Was dann normalerweise zu viel Frust führt, weil einerseits glauben wir, dass die Aussagen in der Heiligen Schrift verbindlich für uns sind. Wir sollen lieben, wir sollen einen hohen Maßstab ethisch, moralisch leben. Aber wir sehen, dass wir selbst, nachdem wir Christen geworden sind, in vielerlei Hinsicht versagen. Und dieser Konflikt wird leider für viele im Laufe ihrer gläubigen Zeit nicht wirklich besser. Sondern es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich, aber oft verfestigt er sich auf irgendeinem Niveau von ich bin so froh, dass ich erlöst bin, zu, na, jetzt habe ich den Salat wieder. Und dann rette ich mich wieder auf die Seite und auf die. Und es ist oft so, dass wir sehr willig sind, sehr ernsthaft sind, sehr hingegeben sind, ja, religiösen Eifer womöglich entwickeln. Aber das Problem ist, dass die Willigkeit nicht die Lösung des Problems ist. Man soll schon willig sein, versteht mich nicht falsch, aber sie ist in sich nicht die Lösung, wenn sie sich auf das Falsche bezieht, nämlich sich immer noch mehr selber anzustrengen, diese hohen Maßstäbe zu erfüllen. Das wird erst möglich, wenn wir erkennen und entwickeln, wie gut wir für diese hohen Maßstäbe von Gott ausgerüstet wurden. Mit anderen Worten, wenn wir den Begriff Sitze uns anschauen werden, werden wir jetzt für eine Weile von dem reden, was denn die Erlösung in uns verändert hat und was für eine neue Identität wir als Christen, als Kinder Gottes, als Gläubige, als Königskinder, wie auch immer du dich bezeichnen möchtest, als Gläubige von Gott durch das Erlösungswerk von Jesus Christus bekommen haben. Darum geht es hier. Der Text, die ersten paar Verse, da steht, glaube ich, 7, 8 Mal durch Christus. In vielen älteren Übersetzungen steht tatsächlich in Christus, in Christus, in Christus. Und darum möchte ich zuerst einmal festhalten, dass Gott ein unglaublich fähiger und souveräner Gott ist. Wenn er vor Grundlegung der Welt, da steht nicht mal vor Grundlegung der Erde, vor Grundlegung des Kosmos in der Lage war zu sagen, ich habe einen Plan und jeder von uns darf wissen, dass er damit eingeschlossen ist. Ich möchte nicht auf den Konflikt über Erwählung eingehen, aber in Christus sind wir alle erwählt. Da haben wir die Möglichkeit, durch Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes zu werden. Ich möchte es mal so sagen. Wenn du eine Reise anfängst und du gehst auf ein Kreuzschiff mit einer Platinum-Card, wie wird deine Reise dann wohl aussehen? Wirst du abgemagert sein und den ganzen Tag lang anstrengen müssen? Aber wenn du jetzt mit einem Einhandsegler um die Welt willst und hast nur Zwieback an Bord, oder wie jener Australier da, der nur rohen Fisch, weil sein Radar kaputt war, für 3 Monate gegessen und mit seinem Hund geteilt hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mitbekommen habt. Dann ist die Frage, wird das so eine angenehme Reise sein? Was will ich sagen? Ich will sagen, die Grundausstattung entscheidet mit darüber, wie du persönlich die Reise erlebst. Dein Verständnis deiner Identität in Christus entscheidet mit, ob das christliche Leben dir wie eine Luxusreise oder wie ein Überlebenskampf vorkommen wird. Und zwar, lasst mich sicher gehen, dass es da keine Frage, ich spreche hier von da drin. Da draußen ist nochmal ein anderes Thema. Da drin hier. Schauen wir weiter. Sitzen ist also der Begriff, den Watchman nie gebraucht, um zu sagen, wer du durch Jesus Christus neu geworden bist. Was also die Qualitäten und die Fähigkeiten, die Genetik, die DNA deines neuen Wesens, deiner neuen Natur ist. Wir lesen, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. Soweit die Zusammenfassung des letzten Teils. So hatte er es beschlossen und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Gott hat also, ich sage es jetzt mal so ein bisschen banal, Jesus Christus zwischengeschaltet. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, der lebt so, wie ich es mir in diesem Himmelreich vorstelle. Und jeder, der da irgendwie hineinkommt oder der sich mit ihm ordentlich verbandelt, der hat dann Anteil, genau wie Jesus. Ein wagemutiger Schritt, aber der ist gut abgesichert. Die wunderbare Gnade von Jesus habe ich hier geschrieben. Weil man muss sich das mal überlegen, dass da geschrieben wird, dass wir Söhne und Töchter Gottes durch Jesus Christus werden. Nun, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Herkunft eine untergeordnete Rolle scheinbar erst spielt, aufgrund von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von einem durch viele Jahrhunderte Christensein gewachsenen Menschenverständnis, durch den Humanismus auch, den kann man da nicht ganz rauslassen. Aber wir haben, glaube ich, kaum eine Vorstellung, wie es ist, wenn das Leben allein durch die Geburt vollständig vorherbestimmt ist. Wenn du als Dalit, als Unberührbarer in Indien in dieser Kaste geboren wirst, dann ist dein ganzes Leben davon bestimmt, dass du ein Nichts und ein Niemand bist und dass du den Müll wegschaffst, den andere wegwerfen. Und dass wenn du als ein Dalit einen Brahmanen, einen von der höchsten Kaste auch nur berührt hast, hatte der das legale Recht, dich zu töten auf der Stelle, ohne Gerichtsverhandlung. Durch deine Geburt bestimmt sich so viel mehr. Warum bin ich so ein kerniger, knackiger, super Typ? Weil mein Vater gute Gene hat und meine Mutter. Ja, ich meine, ich habe das von Geburt. Ja, ich habe da nichts zu getan. Das Lächeln, das stammt von mir. Okay, genug der Scherze. Also, Geburt bestimmt, wer wir sind. Auf vielen Ebenen. Und es gibt natürlich Entwicklungen, Verhinderungen und all das, aber im Grunde ist erstmal unsere Identität durch unsere Geburt. Deswegen ist dieser Begriff, dass wir durch Jesus Christus Söhne und Töchter geworden sind, ein viel größerer Begriff, als das beim schnellen Drüberlesen erscheint. Wir bremsen also hier die ganze Zeit. Ja? Und das hatte Gott vor, weil er ein Gott der Liebe ist. Weil ein Gott ist, der Großartiges tun kann. Ja, und er sagt dann auch, es soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade, seiner Schenkbereitschaft, seiner Großzügigkeit beitragen. Das ist, was Gnade im Innersten bedeutet. Charis, Befähigung, Ausstattung, Geschenk, Gabe. Es ist ein Begriff, wenn man da mal länger drüber nachdenkt, was der bedeutet. Es ist jemand, der gern gibt und Gutes gibt. Das ist so schön. Und das alles haben wir, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Die Erlösung von unseren Fehlern. Vergebung. Ja? Also, wenn hier ein Mörder reinkäme, der würde einmal weinen und sagen, es tut mir leid, dann würdest du dem vergeben, womöglich. Solange du nicht alle die schmutzigen Details kennst. Wenn du all die schmutzigen Details kennst, wird es dir schwerer fallen, aber du würdest auch sagen, zumindest würdest du sagen, Jesus vergibt dir, wenn du darum bittest. Ne? Mit dir selber. Aber wenn wir es mal überlegen, wie wir mit uns selber umgehen, vergibst du dir gelegentlich, dass du nicht der vollkommene Hecht bist, der du gerne wärst, oder für den, wo andere dich kritisieren und du das zu sehr annimmst? Bist du ein Freund deiner selbst? Ich meine, der allmächtige Gott sagt, als Christ, ja, du glaubst an Jesus Christus, du bist mir gut genug. Bist du dir denn selber gut genug? Oder hast du, wie ich oft und viele andere, von denen ich weiß, oft innerlich öfter einen Kampf mit dem, Mann, ich will aber nicht so und das und ich bin es ja nicht und Mann und wäre ich doch und könnte ich doch und hätte ich doch. Nun, es gibt einige junge Männer, die dieses Problem nicht haben, wie wir wissen. Aber die meisten Menschen haben schon so eine Reflexion, dass sie erkennen, dass sie, was die Performance, also was ihre Art zu leben betrifft, doch verbesserungswürdig noch sind. Also vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, wird dir das sehr schnell immer wieder reflektiert. Lasst uns also erkennen, du bist von Gott aus reiner Gnade zu jemand gemacht worden. Das ist der wichtige Punkt. Du bist zu jemand Neuem gemacht worden. Deswegen sagt man auch, es ist eine Neugeburt, ein neues Leben. Ja, an dem Tag bin ich gläubig geworden. Da bin ich Jesus begegnet. Das hat mein Leben verändert. Und lasst uns jetzt ein bisschen hineinschauen, was Paulus unter anderem da noch sagt. Also ich habe dann gemerkt, es könnte zu lang werden, wenn ich nicht aufpasse. Also habe ich mich ein bisschen gekürzt. Und in diesem Text hier legt er dann noch oben drauf. Er sagt, außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus, das sind jetzt die Begriffe, die sich ja immer wiederholen, zu seinen Erben gemacht. Vollbremsung. Was hat Gott gemacht? Er hat geplant, diese kleinen Wesen da hinten zu Erben seiner selbst. Was hat Gott alles? Was kann Gott alles? Was wird er als Erbe, wenn er denn sterben könnte, ja? Was würde er hinterlassen, ja? Als Erben Gottes hat er uns bestimmt. Und dann habe ich mich eben erdreistet, zu schreiben, Erben Gottes des Kosmos und des Himmelreiches, um das so ein bisschen mal aufzublasen, was das so bedeutet, ja? Also, mancher erbt ja irgendwie ein kleines Stückchen Land oder Wald mal oder so, ne? Aber ein Erbe Gottes zu sein, dem alles gehört und nicht nur diese Erde, sondern Trillionen von Trilliarden und unendlichen Galaxien und Planeten und Ausdehnungen jenseits unserer Vorstellungskraft, das sprengt meinen Verstand. Also ich gehe davon aus, dass das nicht wenig ist. Er hat alles, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Also ich kann mir das vorstellen, wie Paulus da jahrelang in der Wüste war und einfach nur in den Himmel gestarrt hat oder in den Sand, je nachdem. Und dass er sich gefragt hat, was macht Gott da eigentlich? Was hat der vor? Was hat der ursprünglich mal? Ja, warum gibt's uns alle? Warum existiert das alles? Was? Und er ist dahinter gekommen, dass Gott planvoll handelt. Und dass Gott nicht ein Reagierender so sehr ist, sondern ein Agierender. Er führt seinen Plan aus. Das ist eine für uns unbekannte Dimension. Und dann wird auch vom Ziel geredet. Was war das Ziel dieses Planes? Und das Ziel dieses Planes ist, dass wir, ist also beziehungs- und menschenorientiert, zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Wir sind also keine erbunberechtigten Adoptivkinder oder Pflegekinder, sondern wir sind Söhne und Töchter Gottes, eingesetzt als Erben von allem, was Gott hat und ist. Hat vielleicht, ist vielleicht. Wer weiß es? Was bei mir passiert, je länger ich über diese nicht so ganz wirklich zu erklärenden Worte nachdenke, ist, dass es groß ist. Dass es Qualitäten auf allen Ebenen einschließt, nämlich geistige, physische und auch innere Ebenen. Und ich erinnere mich an die Gefühle, die ich immer schon von Anfang an hatte, wenn ich in die reale, tiefere Gegenwart Gottes gekommen bin. Und ich hoffe, du hast auch nicht nur gelegentlich mal, sondern regelmäßig ein Erlebnis, wo dieses, wenn du Gott nahe kommst, du überwältigt wirst von dem, wie er ist und wie er für dich da ist. Wie er sich um dich mit Zärtlichkeit und Aufopferung und mütterlicher Fürsorge kümmert. Wir haben so lange einen zornigen alten Mann als Gott gepflegt, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie er wirklich ist. Oh, jetzt fange ich an zu predigen, Entschuldigung. Gott ist gut, ihr Lieben. Gott muss nur deswegen Gericht geben, weil sonst der Himmel voller Krimineller wäre. Er sehnt sich danach, uns Gutes zu tun, jedem Einzelnen von uns zu helfen, zu fördern. Und er hat im Grunde schon, ist er riesig in Vorleistung gegangen. Das ist, was ich hier deutlich machen will. Du, der du glaubst, bist schon beschenkt mit Gaben, mit Talenten, mit der Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu treten, mit der Möglichkeit, Petitionen an allerhöchster Stelle einzureichen, ohne große Formulare ausfüllen zu müssen. Ja? Das ist gut. Gehen wir weiter. Uns geht die Zeit doch zu sehr weg. Oh, sorry. Letztes dazu. Und damit wir nicht unsicher sind und uns nicht dauernd Gedanken machen, ob das nur Hirngespinste bei uns sind und wir das nur intellektuell uns ausdenken, hat Gott uns den innewohnenden Geist gegeben, der diese Sache versiegelt. Auch hier wieder. Erstmal den Text. weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Ich wiederhole, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, ein Vorschuss, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Für freiheitsliebende Menschen, wie wir alle sind, hört sich der Begriff Eigentum Gottes vielleicht je nachdem nicht so toll an. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang hier, dass weil wir das Eigentum Gottes sind, Gott sich um uns kümmert mit seinen Möglichkeiten. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ich also mal ein bisschen böckiges Schäfchen bin und nach rechts will oder nach links, statt in der gesunden Mitte zu bleiben, dann kann ich tatsächlich von Gott leicht auch mal korrigiert werden. Weil ich seinen Namen trage, nimmt er sich das heraus. So wie ich mir das bei meinen Kindern herausgenommen habe. Und mich nicht immer ganz glücklich aufgeführt hatte, wenn einer meinte, er könnte das mit meinen Kindern machen, ohne dass er vorher mit mir darüber redet. Amen. Was aber leider aus dem Text für uns vielleicht je nachdem nicht nur rauskommt, ist, was das bedeutet, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Was das für eine Wahrnehmungsveränderung herbeiführen sollte eigentlich. Es ist ja der Heilige Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist. Es ist eine andere, eine geistliche Realität, die wir tatsächlich erleben, empfinden, spüren, wo sich etwas in unserem Innersten verändert, was nicht hier oben ist, sondern hier passiert. Also ich weiß, wie Gott hier in meinem Herzen die Veränderung gemacht hat. Da fing das an, dass mein Kopf auch hinterher musste. Also das ist dieser Jesus. Also so, das ist der Erlöser. So, die Bibel ist das Wort Gottes. So, ich soll mich taufen lassen. So, ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So, seht ihr, was ich meine? Die Reihenfolge ist, dass tatsächlich es eine höhere Instanz gibt in dir als dein Gehirn. Und das ist dein Geist, dein Herz, sagt man auch, dein Innerstes. Du kannst bestimmen, du hast eine freie Wahl zu einem gewissen Maß. Und das ist die gute Nachricht, nämlich, dass der Heilige Geist uns sozusagen einmal als Siegel gegeben ist, um uns zu schützen in dieser schwierigen, bösen und komplizierten Welt. Und auf der anderen Seite ist es auch so natürlich, dass durch den Heiligen Geist diese Qualitäten, die wir bisher ja besprochen haben, diese neue Identität, diese Gaben, diese Segnungen, diese neue Wesensart, dass sie dadurch in unserem Körper präsent sein kann. Halleluja! Okay. Freut euch im Herrn. Allemal sage ich euch, freut euch. Gott in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, immer größer strahlt beim Lesen des Epheserbriefes diese wunderbare Wahrheit auf in unserem Innersten. Wir sind erlöst. Johannes ganz nüchtern sagt, wir sind die Kinder Gottes. Es ist noch nicht ganz klar, was das alles heißt. Göttliche Garantie. Du bist beschützt, der Herr ist dein Hirte. Und man wünscht sich, dass Menschen mehr durchbringen. Das heißt, wir sind ausgestattet, jetzt geht's rucki-zucki hier, wir sind ausgestattet. Und jetzt kommt das, was die Heiligungslehre des Paulus ist. Das erste ist, dass er dir die Erlösung und die Größe und Schönheit und die Erstaunlichkeit dieser Erlösung versucht groß zu machen, dass du verstehst, wer du durch das Opfer Jesu Christi für Gott geworden bist und wie er dich sieht. Und du dann, weil wie er dich sieht, daran entwickelt sich deine Identität. Und dann sagt er, Noblesse oblige, Adel verpflichtet. wenn du jetzt all das bekommen hast, dann sei kein Geizkragen. Wenn du jetzt all das bekommen hast, dann kannst du doch mal ein bisschen nett sein. Wenn das, ja, und darum geht es hier jetzt. Wandle gemäß deiner neuen Identität. 3 Vers 15, Gott Vater, also er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Das ist mal ein schönes Teil, wenn man da mal drauf reinpickt und sich das mal im Munde zergehen lässt. Ja? Der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Dein Vater, Papa, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Aha. Das heißt, diese Identität, das ist wie ein V8-Motor in einem Mustang oder in schöner 10-Zylinder Porsche, aber da fehlt die Power. Ne? Das Ding steht da nur. Das muss gestartet werden, das braucht Power. In der Regel immer noch Benzin, manchmal reicht jetzt auch Elektrizität. Ja, dann läuft die Sache los. Also er sagt, du bist so ein tolles Modell. Was dir noch fehlt ist, du musst dem Ganzen jetzt Kraft zuführen. Und das ist unsere Aufgabe. Das Handeln geschieht nicht von selbst, sondern du musst Gott suchen. Was ist dein Wille für mich? Was sind deine Möglichkeiten für mich? Was ist deine Kraft für mich? Und wir sollen voll des Heiligen Geistes werden, ja? Die Kraft Gottes erleben. Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das heißt, der wohnt hier. Du kannst lernen, diese Kraft anzuzapfen. Und das sagt er dann auch. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Wir sehen also, dass sich der Anspruch christlicher Moral und hoher Ethik auf einer anderen Ebene von Befähigung gründet als im natürlichen Leben. Ne? Es ist euch gesagt, wer mordet, der hat gesündigt. Nee, ich sage euch, wenn er nur denkt, der blöde Blödmann, dann seid ihr schon schuldig. Ja? Wer soll sowas leben mit dem Equipment des natürlichen alten Menschen? Keine Chance, garantiere ich euch. Ja? Das heißt, der Grund, warum wir uns manchmal so eine Mühe machen, ist nicht, weil wir nicht willig wären und nicht ernsthaft wären, sondern der Grund ist, weil wir noch nicht tief genug begriffen haben und glauben, dass wir diese Fähigkeiten von Gott bekommen haben. Deine neue Natur liebt es, gehorsam zu sein Gott gegenüber. Deine neue Natur mag den anderen in den Vordergrund stellen und ihn höher achten. Deine neue Natur hat kein Problem mit Großzügigkeit. Deine neue Natur ist Christus ähnlich. Ja, das ist nach seinem Modell erschaffen. Ja, und du kannst sein, wie du sein sollst, wenn du denn ergreifst und umsetzt, was Gott dir durch Jesus Christus geschenkt hat. Das heißt, ich finde es falsch, christliche Werte und Moral einfach nur einem Ungläubigen vor die Füße zu knallen. Das bringt nichts. Ich muss ihm erstmal klar machen, du kannst deine Schrottkarre, dein stinkendes, gottverachtendes, schreckliches Leben, deinen Egoismus, deine Selbstsucht, deine Arroganz, das kannst du alles loswerden und gegen dieses Supermodell Jesus Christus eintauschen. Ein neues Leben durch Jesus Christus. Und dann sagt er, du spinnst. Dann sagst du, ja, ich bin ein Narr um Christi willen. Dann sage ich, stimmt's denn? Sagt er, ja, meine Karre ist ziemlich in die Jahre gekommen. Dann sagst du, steig doch um. Dann sagt er, ach, glaube ich nicht. Er sagt, komm mit, ich zeig dir mein Auto. Und da fängt's an, wenn wir das Auto nicht vorführen können, das Gott uns gegeben hat, weil wir es selber noch nicht ausgepackt haben und zum Fahren gebracht haben, dann wird uns der Überzeugungskampf schwer fallen. Ihr merkt, hier geht's jetzt los in Jüngerschaft, hier geht's jetzt los in Disziplin, hier geht's jetzt, was hast du mit dem gemacht, was man dir geschenkt hat? Ne, das wird jetzt ernst. Ne? Ist okay. Innere Kraft und Stärke müssen wir also finden, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und die schöne, gute neue Nachricht, die ich empfand, war, dass es er übertreibt es ja fast, er sagt, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das ist ja doppelt gemoppelt. Ja? Fundamente und Wurzelwerk ist so ungefähr ein ähnlicher Begriff eigentlich. Ja? Dann die Ursachen. Wir sollen ein Leben lieben, gefüllt von der Liebe. Und das ist dann tatsächlich so, wenn wir das uns anschauen, läuft alles. Gebt mir noch 5, maximal 7, 8 Minuten, dann bin ich durch. Konzentration bitte beibehalten. Ja? Also der Schlüssel zum Erfolg, dass du in einer anderen Dimension dein Christsein mit denselben Willenskraft und so weiter umsetzen kannst, liegt darin, dass du diesen neuen Menschen zum Laufen bringst. Sitze, wandle, ja? Dass du da gesetzt sein, da muss man nichts tun. Das ist alles, was wir empfangen. Wandle ist jetzt, da brauchst du Power für. Und damit das geht, musst du den alten Menschen ablegen. Lasst uns das auch lesen aus 4,21 und folgende. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist. Dann, das ist provokativ, da sagen die natürlich, ich bin Christ. Ja? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist, Christusähnlichkeit, und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Das sind gewaltige Worte. Also, bevor es zu kompliziert wird, mache ich mal ein einfaches Beispiel. Ich habe 4 Kindern das Fahrradfahren beigebracht. Um diese gewaltige Aufgabe anzugehen, musste ich erstmal glauben, dass in jedem meiner Kinder ein Fahrradfahrer steckt. Steckt in dir auch ein Fahrradfahrer? Nun, meine Kinder waren nicht überzeugt, dass ein Fahrradfahrer in ihnen steckt. Sie hätten natürlich, mein Sohn hätte auch mit 10 schon Porsche fahren wollen, aber sagen wir mal, ja, was macht man? Man führt sie an die Erfahrung immer wieder ran und dann passiert's. Wie beim Schwimmen lernen dasselbe. Irgendwo kommt ein erster Mini-Erfolg, der braucht manchmal nur ein paar Sekunden sein. Und dann geht das Licht an über diesem kleinen süßen Wesen und das sagt, ich kann. In Wirklichkeit hältst du vielleicht hinten sogar noch ein bisschen, damit es nicht direkt umfällt. Und siehe da, die meisten Kinder, die brauchen dann nur noch ganz wenig Zeit und schon fahren die Fahrrad. Und dann geht natürlich das Leiden los. Ach nein, muss ich auch. Mama. Aber das ist es. Gott sagt, in dir steckt ein Held. Gott sagt, in dir steckt ein Wesen, das richtig gut liebevoll sein kann, in allen Lagen, das von göttlicher Gnade überschüttet ist. Und dass Fähigkeiten jenseits der Vorstellungen, die ein normales, nicht-christliches Leben sich auch nur erdenken könnte, hat. Das ist gigantisch. Aber damit das funktioniert, müssen wir den alten Menschen ablegen. Ja, wir müssen dem fleischlichen, egoistischen Wesen den Krieg erklären. Uns selbst, diesem alten Wesen, den Krieg erklären. Wir sollen uns wie, Zitat Jesus Christus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Erster Schritt. Davon rede ich. Dann nehme er sein Kreuz auf sich und dann folge er mir nach. Und dieser Begriff ist nicht mehr sehr populär, dass man vor dem Abendmahl irgendwo mal zu Hause, hier ist ja kaum die Zeit dafür, sich überlegt, ist mein Leben eigentlich im Einklang mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und wie gesagt, dann wurdet ihr auch gelernt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern. Hier ist der Weg, das Wie. Das heißt, es gibt zwei Ebenen. Einmal diese innere Ebene des Herzens, des Geistes, wo du mit dir selber, ja, dieses Ding, da musst du dich neu entscheiden. Und das ist das, was wir oft in der Anbetung gemacht haben, in der Charismatik. Das Leben neu opfern, neu hingeben. Gott, am Ende weißt du, ich will so leben, wie du möchtest, dass ich leben soll. Diese Entscheidung. Und das andere ist tatsächlich ein anderes, erneuertes Denken. Also, dass du deine Programmierungen veränderst, wie du auf Dinge reagierst. Das ist nicht einfach immer. Aber es ist gut möglich, dass man zum Beispiel irgendwann begreift, nicht alles, was an der Oberfläche schlecht aussieht, ist nachher wirklich schlecht. Und dann kommt er auf das, womit wir dann tatsächlich den Maßstab für uns selber abklopfen können, ob wir denn erfolgreich sind, ob wir es gelernt haben, im Geist zu wandeln und im Geist zu bleiben. Das ist eben dann, dass wir tatsächlich daran denken, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt, also es geht um unsere Lebensführung, ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Im Endeffekt kennen wir das aus Galater 5, das ist eine bekanntere Stelle zu dem Thema, dass der wahre Beweis einer gelebten oder der Qualität einer gelebten Gottesbeziehung die Frucht ist, die wir in unserem Leben aufbauen. Ja, nicht die großen Taten, ist alles Gnade, sondern die Frucht beweist, was wir aus diesem Potenzial, das Gott uns eröffnet haben, wirklich geschöpft haben. Soweit zum Wandeln und letzte Folie. Wotschmenie endet mit dem Stehe, dem sechsten Kapitel des Epheserbriefes. Ich lese eine sehr bekannte Passage nochmal vor. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, das hatten wir schon, ne? Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb, ich wechsle jetzt hier rüber, weil ich die Übersetzung gewechselt habe, das ist jetzt Elberfelder. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. In anderen Übersetzungen heißt das als Sieger hervorgehen, das Feld behalten. Das wird sehr freizügig übersetzt. In den älteren Bibeln steht einfach, dass man steht, dass man noch da steht, dass man nicht gewichen ist. Ich möchte mal was sagen, was sich vielleicht komisch anhört, aber ich bin ein bisschen irritiert, wie wenig westliche Christenheit begreift, dass unser Feind der Satan, der Teufel ist. Wenn ich dieses ganze Hin und Her, der Trump, der Putin, der Chongqing Gong oder sonst wie die Asiaten alle heißen, ja. Und da wird immer das Böse zentriert, die Leute. Und ja, und ich möchte an der Stelle auch mal was sagen, wo ich mir vielleicht, hoffentlich hier keine, aber woanders weiß ich, mir Feinde machen würden. Dieser ganze Verschwörungstheoretiker durcheinander. Leute, eine geheime Weltregierung. Hier steht, der Teufel ist mit seinen Großmächten die geheime Weltregierung. Was sucht ihr bei Wesen aus Fleisch und Blut nach, als würde sich die Welt ändern, wenn ein Putin nicht wäre oder ein Trump nicht wäre oder andere Knallfrösche sich in ihrer Maßlosigkeit anmaßen, über alle Menschen entscheiden zu wollen? Gar nichts, denn es sind die Mächte der Finsternis, sind die Gewalten in den die Himmelsmächte, die das Werk des Teufels tun und die Menschen instrumentalisieren. Wie weit sind wir weg vom einfachen Evangelium mittlerweile? Unser Kampf ist gegen einen mächtigen Feind aus unserer Sicht, aber Gott hat ihn besiegt und darum kann er auch unter deine Füße kommen. Das ist, was er sagt. Er sagt, wenn du reif wirst, wenn du es lernst, das Potenzial, das Gott dir gegeben hat, richtig anzuwenden, dann wirst du kämpfen müssen, um das zu haben. Ja, du wirst auch wachsen weiter, aber es wird Tage geben, da wirst du nur hinten den Fuß halten können, ja, den Schild, die feurigen Pfeile abwehren und am Ende aber darfst du wissen, dass niemand dir nehmen kann, was Gott dir gegeben hat. Nur dein eigener Unglaube kann es unwirksam machen. Ich bin verantwortlich für meine Lügen, die ich glaube. Ich bin verantwortlich für meine Sünde, die ich tue. Ich bin verantwortlich dafür, ob ich die Gnade geglaubt habe, den Feind überwinden zu können oder nicht. Niemand anders. Nicht der Pastor, nicht der Papst, sonst wer. Du hast Christus in dir. Und wenn der versagt, hat er nicht versagt, sondern du versagst. Sorry. Und da bin ich gern mitleidig und nachsichtig und liebevoll und helfe dir auf und pflege die Wunden. Aber vielleicht hast du auch den Schild gar nicht hochgehalten, obwohl du eine Aufforderung in der Heiligen Schrift hast. Du hast also schon, das ist ein gefährliches Wort, alles empfangen. Jetzt ist es an uns, dieses alles erstmal zu ergreifen, auszupacken, zu genießen, ja. Ich meine, es hilft ja nichts, wenn du verhungerst, dann kannst du den Hungrigen kein Brot mehr geben. Also iss Brot und gib dann aus deinem Überfluss an Brot weiter. Ich bin zum Ende gekommen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass du verstanden hast, dass ich dir sagen möchte, stehe, lass dir das Gute, das du in deinem Leben mit Gott erlebt hast und was du schon erlebt hast, was Gott alles tun kann, nicht rauben. Von Rationalismus, von Intellektualismus, von Unglaube, von einer Welt, die sagt, nein, 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 alles machbar. Lass es dir nicht rauben. Der Tag kommt, an dem sich alles auflösen wird und wir alle vor dem Herrn stehen werden. Und das Gericht fängt am Hause Gottes an, ihr Lieben. Wir sind die Ersten, die sich überlegen sollten, nutze ich das? Gut. Okay, das ist der Epheserbrief. Er endet eben, das ist seine Art. Er fängt da an und alle sind nett und gut, aber am Ende geht der Paulus dann ganz wie so ein Admiral, ne, und nachher spricht, dann nimmt er sich jede Art von geistlicher Größe vors Korn. So hat er das gemacht. Ne? Der war jetzt nicht unbedingt, wie soll man sagen, derjenige sagt, du habe ich von gar nichts eine Ahnung, weiß ich gar nichts. Der war da auf dem Höhepunkt eines erfahrenen, breiten, weiten apostolischen Dienstes von Gott begnadet, ja, auf eine unglaubliche Art und Weise. Und er wusste das. Er sagte, ich habe sogar Ärger, den ich habe, damit ich demütig bleibe, weil ich sehe so viele Dinge. Ne? Und Paulus hat uns damit ein Vermächtnis hinterlassen und hat uns wirklich eröffnet, ein Blick in das, was Gottes Plan für alles ist, für die ganze Welt. Und am Ende ist es eine Geschichte zwischen dir und deinem Geliebten, zwischen Christus und dir. Ja, Gott wird bleiben, wer er ist. Christus ist, wer er ist. Aber wir können wachsen und gedeihen aufgrund der neuen Lebenssituation, die er uns gegeben hat. Vater, ich danke dir. Lass uns die Häupter neigen für einen Augenblick. Wir werden keine Musik heute haben, aber wir möchten einen Augenblick Stille haben. Ja, himmlischer Vater.